Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast bei der Folge 128 und den Abschnitten Lehre und Bündnis 64 bis 66. Wir befinden uns zeitlich zwischen September 1831 bis Ende Oktober 1831, also ungefähr 2 Monate. Und wir beginnen die Abschnitte damit, dass Joseph Smith sich darauf vorbereitet, nach Hiram, Ohio umzuziehen, um an der Übersetzung der Bibel weiterzuarbeiten. Also aus Kirtland weg und nach Hiram hin. Aber er bleibt immerhin in Ohio. Außerdem bereitet sich eine Gruppe an Brüdern vor, nach Missouri Independence zu reisen. Also der Zug nach Zion, Genzion, von ausgewählten Personen geht weiter. Wir finden in diesen Abschnitten auch besondere Anweisungen vom Herrn zum Thema Gebet. Und eine interessante Geschichte, die sich auch zuträgt, betrifft einen Bruder, der William E. McLellan heißt. Dieser Bruder ist noch nicht allzu lange getauft und er hat vor auch nicht allzu langer Zeit seine Frau und sein Kind verloren, die er nur ganz kurz begleiten durfte hier auf der Erde, nämlich 2 Jahre. Er findet daraufhin keine Ruhe und trifft dann auf das Evangelium, auf die frisch wiederhergestellte Kirche und lässt sich tatsächlich taufen. Und er stellt dem Herrn in einem privaten Gebet 5 Fragen, die Joseph Smith nicht kennt, also er hat sie ihm nicht gesagt, aber er geht dann zu Joseph und bittet ihn um Antwort auf diese Fragen. Also er sagt, Joseph, bitte wende dich an den Herrn. Ich habe ihm 5 Fragen gestellt. Bitte befrage den Herrn um Antworten. Das war so ein bisschen auch ein kleiner Test, um zu gucken, ob Joseph wirklich der ist, von dem er sagt, dass er ist, nämlich ein Prophet Gottes. Er hatte zwar schon ein kleines Zeugnis davon, glaube ich, denn Joseph hatte schon mal seinen Knöchel geheilt, der verstaucht gewesen war. Aber er will, wie gesagt, das jetzt so richtig wissen. Und in Abschnitt 66 beantwortet der Herr diese 5 Fragen, wie McLellan dann später selbst sagt, zu seiner vollsten Zufriedenheit. Leider ist er selbst dann irgendwann von der Kirche abgefallen, aber er hat tatsächlich immer daran festgehalten, dass diese Offenbarung in Abschnitt 66 ein Beweis für Josephs prophetische Berufung war, die er nicht widerlegen kann. Also er hat das nie widerrufen und hat immer trotzdem weiterhin davon Zeugnis abgelegt, dass diese Geschichte, dass Joseph das nicht wusste und dass der Herr ihm trotzdem die Fragen durch Joseph beantwortet hat, da ist er immer für eingestanden, hat das nie geleugnet. Während dieser Monate gibt es noch weiter Schwierigkeiten mit einem älteren Mitglied schon, nämlich dem Ezra Booth. Von dem haben wir ja in den letzten Wochen schon was gehört. Der war an dem Missouri River mit dabei, als sie mit den Booten unterwegs waren und dort Streit ausbrach und er konnte gar nicht verstehen, wie der Herr Männer berufen konnte für die Führung seiner Kirche, die so hitzköpfig waren und die so streiten. Und er hat sich dann relativ schnell, nachdem er wieder zu Hause war, eben von der Kirche abgewendet und hat dann angefangen, Briefe zu veröffentlichen in einer Zeitung in Ohio gegen die Kirche und hat angefangen, ganz öffentlich gegen die Kirche zu wettern. Und er ist auch der Aufforderung, die der Herr in Abschnitt 64 gibt, dass nämlich alle Joseph seine Fehltritte vergeben werden sollen, also dass nicht nur der Herr sie vergeben hat, denn er ist tatsächlich davon umgekehrt. Er sagt auch, ihr sollt ihm das jetzt nicht mehr vorhalten, ihr sollt ihm das vergeben, aber der Ezra hört da nicht drauf und wie gesagt, wendet sich dann leider ganz stark gegen die Kirche, worüber wir auch noch ein bisschen mehr hören werden in Zukunft.
Genau. Ja, vielen Dank für die Einleitung mit der Geschichte. Wir sehen, dass es nicht so leicht ist, gerade in der Anfangszeit, aber auch heute immer noch, bei der Kirche zu bleiben, nur weil man einmal das Evangelium angenommen hat. Denn jeder kommt irgendwann mal an einen Punkt, wo er sehen muss, dass die Menschen und das Evangelium ein Unterschied sind und dass der Herr unvollkommene Menschen beruft und wir alle mal Fehler machen. Damit hat wahrscheinlich auch jeder von uns schon mal zu tun gehabt in der Kirche. Ich möchte mich heute auf eine Aufforderung konzentrieren, die wir in Lehre und Bündnis 65 finden. Das ist ein relativ kurzer Abschnitt und es geht hier ganz viel um ein ganz besonderes Thema, nämlich um das zweite Kommen Jesu Christi. Ja, wir lieben das, wir mögen das. Wer nicht, hoffentlich. Es ist immer auch ein Thema, das natürlich mit viel Angst verbunden ist, mit viel Katastrophen, die vorausgesagt wurden. Aber ich liebe das, wie unser Prophet darüber spricht, dass er immer sagt, boah, das Beste kommt noch, es wird eine tolle Zeit, also dass er sich darauf freut, dass das passieren wird. Und ich glaube, das ist so dieses Gefühl, das wir mitnehmen sollten, wenn wir ans zweite Kommen denken. uns darauf zu freuen. Darauf zu freuen reicht aber nicht. Der Herr möchte auch, dass wir etwas tun, dass wir ja verschiedene Dinge tun, die er hier nämlich anspricht. Wir lesen in Vers 3, da sagt er ja, eine Stimme, die ruft, bereitet den Weg des Herrn, bereitet das Abendmahl des Lammes, macht euch bereit für den Bräutigam. Also er möchte, dass wir uns vorbereiten, persönlich auf das zweite Kommen. In Vers 4 sagt er dann wieder, betet zum Herrn, ruft seinen heiligen Namen an, tut seine wunderbaren Werke unter den Völkern kund. Also nachdem wir uns vorbereitet haben oder parallel dazu möchte er, dass wir auch den Menschen das Evangelium bringen um uns herum, dass das Evangelium in der Welt verbreitet wird. Und die beiden Sachen möchte ich mir heute ein bisschen angucken. Also zuerst sollen wir uns selbst vorbereiten und ich musste da sofort an unseren Propheten denken. Ich habe ihn ja eben schon erwähnt, bei dem das ja auch bei fast jeder Ansprache Hauptthema schon fast ist, dass wir uns vorbereiten auf das zweite Kommen. Er sagte letztes Jahr im Herbst, Brüder und Schwestern, jetzt ist für Sie und für mich die Zeit, uns vorzubereiten auf das zweite Kommen unseres Herrn und Erretters, Jesus Christus. Jetzt ist für uns die Zeit, es uns zur höchsten Priorität zu machen, ein Jünger Christi zu sein. Wie gelingt uns das in einer Welt voller schwindelerregender Ablenkungen? Und er spricht dann in seiner Ansprache, weil das fragen wir uns wahrscheinlich alle, wie schaffen wir das? Während so viele Ablenkungen sind, während wir mit unserem Leben zu tun haben, im Alltag mitten in der Welt leben müssen, wie soll das gehen? Und er hat da auch drei Tipps gegeben oder drei Hilfen uns an die Hand gegeben, die wir uns jetzt nochmal anschauen. Nämlich als allererstes hat er davon gesprochen, dass wir regelmäßig den Tempel besuchen sollen. Und da habe ich noch eine Aussage von ihm gefunden, die ist ganz frisch. Die hat er jetzt letzte Woche erst über Social Media verbreitet, denn er war gerade dabei, das war der Tag, an dem er einen neuen Tempel in Utah geweiht hat. Und er sagte, denken Sie darüber nach, wie anders Ihr Leben aufgrund der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi ist. Sie und ich können für alle Ewigkeit an unsere Lieben gesiegelt werden. Denken Sie daran, was für ein Wunder das ist. Jeder von uns kann im Tempel mit Gottes Macht ausgestattet werden. Jeder von uns kann das Geschenk und den Dienst des Heiligen Geistes empfangen. Wir können Engel über uns wachen lassen. Wegen des Geistes des Herrn müssen wir uns nie allein fühlen. Während der Weihung des Tempels teilte ich mit, dass wir aufgrund unserer Tempelarbeit mit Frieden gesegnet sein werden, selbst in unseren turbulentesten Zeiten. Wir werden uns unserem himmlischen Vater und unserem Erlöser Jesus Christus näher fühlen. Wir werden ein größeres geistiges Selbstvertrauen erleben. Wenn wir aufrichtig Jesus Christus suchen, werden wir ihn in seinem heiligen Haus finden. Wir werden seine Gnade empfinden. Wir werden Antworten auf unsere innigsten Fragen finden. Wir werden die Freude an seinem Evangelium besser verstehen. Ich verspreche Ihnen, dass Ihre Zeit im Tempel Ihr Leben auf eine Weise segnen wird, wie es nichts anderes kann. Regelmäßiger Dienst im Tempel wird Sie und Ihre Familie schützen. Und dem kann ich gar nicht so viel mehr hinzufügen. Das macht es so deutlich, was für ein Segen der Tempel ist. Und ich glaube, dass man häufig, also mir ging es zumindest auch als Jugendliche so, dass ich mehr so daran gedacht habe, was für ein Segen ich sein kann durch den Dienst, den ich im Tempel tue, aber dass wir nicht vergessen sollten, was es auch uns und unseren Familien mitgibt, wenn wir regelmäßig nicht nur unsere eigenen heiligen Handlungen dort vollbringen, sondern auch regelmäßig zurückgehen, um immer mehr zu verstehen, was der Tempel bedeutet, was die Symbole darin bedeuten, im Allgemeinen und für uns in unserem täglichen Leben. Und so kommen wir auch zum nächsten Punkt direkt. Der nächste Punkt, den er angesprochen hat, war nämlich, dass wir unser tägliches Leben dem Herrn weihen. Und er sagte in der Ansprache, die ich am Anfang erwähnt habe, nämlich im letzten Oktober, ich habe erkannt, dass die entscheidendste Frage, die wir alle beantworten müssen, lautet, wem oder was widme ich mein Leben?
Da muss ich gerade an eine Szene denken, die ich gestern erst gesehen habe, aus der Serie The Chosen. Und zwar in der vierten Staffel, in der zweiten Folge ist das, glaube ich, da spricht Matthäus mit einem römischen Soldaten, mit dem er schon früher gearbeitet hat, zusammengearbeitet hat. Er war ja Steuereintreiber. Und in der Serie trifft er eben wieder auf diesen Soldaten, der selber seine eigenen Schwierigkeiten hat. Und Matthäus erzählt davon, dass er jeden Morgen aufwacht und in sich verknotet ist mit Ängsten und Sorgen und Ungereimtheiten und Fragen, die er hat. Und er ist total aufgewühlt. Und er sagt, er fühlt sich so lange so, bis er sich daran erinnert, dass er heute nur eine Aufgabe hat. Und zwar Jesus nachzufolgen. Und als ich das erste Mal gesehen habe, ich habe diese Serie schon öfter geguckt, ist es mir überhaupt nicht aufgefallen beim ersten Mal. Und der Soldat, der selber innerlich seine eigenen Gefühle und Schwierigkeiten hat, der hängt an seinen Lippen, bis er dann sagt, meine einzige Aufgabe ist, Jesus zu folgen. Und dann denkt er, und man merkt, dass der Soldat so denkt, ja, das ist schön für dich, dass du diesen Weg gefunden hast. Und Matthäus lädt ihn dann zwar ein, aber auch Christus nachzufolgen oder sich mal anzuhören, was er zu sagen hat, aber es ist so ein bisschen so, ah, okay, das ist nett für dich. Und ich glaube, als ich das erstmal gesehen habe, dachte ich das auch. Dachte ich auch so, ja, das ist ja schön für ihn. Dass es so die einzige Aufgabe ist, die er hat. Aber dieses Mal ist mir das selbst so ein bisschen ins Herz gedrungen. Weil letztendlich ist das auch unsere Aufgabe. Eigentlich, oder? Unsere einzige Aufgabe.
Ja.
Und ich fand das so mega, weil ich dachte, ja, auch für mich eigentlich, weil auch ich viel mit Ängsten zu tun habe und mit Sorgen und mit innerlicher Unruhe, diese Erinnerung daran, dass wir eigentlich eine Aufgabe haben, nämlich Jesus Christus nachzufolgen. Und er sagt dann nämlich auch, der Rest funktioniert von
Ja.
alleine. Ich glaube, dass das auch so ist, das ist dieses täglich dem Herrn unser Leben weihen. Natürlich haben wir konkrete Sachen zu tun, aber das ist ja, wir dienen ja und weihen unser Leben ja auf verschiedene Arten und Weisen dem Herrn.
Das stimmt. Ich glaube, wir verwechseln das oft damit, dass wir denken, okay, das ist so eine Sache, wie ich setze mich hin und lese in den Schriften oder ich gehe jetzt, also ich mache diese Kirchensachen.
Ja.
Ne? Also, und dass wir dann denken, okay, ich habe schon, ich gehe zur Arbeit oder ich habe die Kinder oder beides und den Haushalt und die Termine und so weiter.
Das ist so das normale Leben irgendwie, ne?
Genau, und dann muss ich obendrauf noch das und das tun. Dann soll ich obendrauf noch meine Kirchenpflichten tun, meine Evangeliumspflichten.
Ja.
Und wir müssen das wahrscheinlich meiner Meinung nach einfach so verstehen, dass wir, dass das Evangelium ja die Grundlage von allem und der leitende Einfluss, wie wir alles ausführen sein muss. Ne? Also für mich war das Evangelium immer etwas, das so mein ganzes Leben durchzogen hat. Das heißt nicht, dass das immer funktioniert. Ich vergesse das auch mal zwischendurch dies und das mal. Ich schreie auch meine Kinder an, wenn die mich fertig machen. Aber das ist trotzdem, wenn ich so darüber nachdenke, ist das nichts, was sich für mich von meinem Alltag löst oder lösen lässt. Und halt nicht nur einfach ein Teil ist, den ich irgendwo reinquetschen muss. Ich denke aber, dass es halt nichts ist, was automatisch passiert. Wie gesagt, man vergisst das zwischendurch in stressigen Situationen. Ich denke, dass wir uns jeden Morgen neu verpflichten müssen, damit wir dem wirklich gerecht werden und den Herrn wirklich an unserer Seite haben. Ich mag das ganz gerne, zum Beispiel, wenn ich daran denke, mir die Dinge, die ich beim Endowment verspreche oder die Dinge, die überhaupt beim Endowment passieren, nochmal im Kopf durchzugehen. Denn da ist ja das Gesetz der Weihung ein Teil des Gelübdes, was wir abgeben. Und das ist, bedeutet genau das, alles dem Herrn zu geben, was wir haben und alles für den Herrn zu nutzen. Nicht abzugeben und zu sagen, hier, das ist Opfern, sondern zu weihen. Das, was wir tun und was wir haben, für den Herrn zu nutzen oder in der Art und Weise, wie der Herr es tun würde. Freundlich zur Arbeit zu gehen. Das Evangelium uns leiten zu lassen, wenn wir mit unserer Familie umgehen. Und jede Entscheidung mit dem Herrn zusammenzutreffen.
Ich glaube, dass das super viel Anspannung oder Druck von uns nehmen kann, weil Jesus Christus als zum Zentrum zu machen des Tages, des Lebens, dass wir oft, wie du sagst, wir denken, wir müssen noch mehr machen. Es ist jetzt noch mehr auf unserer Liste, noch mehr auf unserem
Ja.
Teller, was wir noch irgendwie unterbringen müssen. Aber dass es auch bedeutet, vieles loszulassen und dieses Gefühl, ich muss das alles alleine irgendwie hinkriegen. Ich muss das alles abhaken,
Ja.
damit ich allem gerecht werde und damit der Herr auch zufrieden ist mit mir. Dass das eigentlich uns total entlasten kann, wenn wir sagen: Okay, Herr, ich weihe heute, wie immer, täglich, ich weihe dir diesen Tag, ich weihe dir mein Leben und ich versuche es so gut zu machen, wie ich kann, mit dir gemeinsam, aber ich lege es in deine Hände. Also, es ist auch so ein Loslassen, glaube
Ja.
ich, von dieser.
Ja, dieser Sorge, alles kontrollieren zu müssen
Ja,
auch, ne?
ja.
Richtig. Und wenn wir uns an die Gebote halten, gibt es auch viele Entscheidungen, die wir nicht mehr treffen müssen.
Das
Das
stimmt.
ist ja heute in dieser freien Gesellschaft, in der wir leben, etwas, was positiv ist, dass vieles uns nicht aufgezwungen wird, aber auch eine große Verantwortung und auch Stress erzeugt, dass wir nämlich jede kleinste Sache, die früher vielleicht selbstverständlich war, entscheiden können, aber auch müssen für uns. Und wenn wir den Herrn an unserer Seite haben und uns erinnern, was er in den Schriften sagt, jetzt nicht nur die deutlichen Gebote, ich glaube, die haben wir relativ schnell im Kopf, aber ne, wir müssen uns nicht daran erinnern, dass wir heute bitte keinen umbringen. Ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Aber trotzdem noch so die Schriftstellen im Kopf zu haben, wo der Herr uns auffordert, Doch, du hast es ja in der Einleitung erwähnt, zum Beispiel eine klassische Schriftstelle, dass wir jedem vergeben sollen. Die Art und Weise, wie wir mit den Menschen umgehen sollen um uns herum. Die Art und Weise, wie wir priorisieren sollen am Tag, was wichtig ist und was nicht. Das sind alles Dinge, die wir mit dem Herrn vielleicht auch ein Stückchen schneller entscheiden können, als wenn wir das ganz alleine müssten. Genau, dadurch kann uns das auch entlasten. Der Herr möchte, dass wir Frieden haben. Und ich glaube, das ist halt dieser Punkt, dass wir uns oft denken so, boah, ich habe hier noch diese riesen To-Do-Liste. Wie soll mir das Evangelium Frieden bringen, wenn das noch da 10 Sachen drauf bringt, ne, mindestens? Nein, es soll uns erfüllen und uns die Grundlage sein, dafür unsere Entscheidungen zu treffen. Der dritte Punkt, den Präsident Nelson genannt hat, wie wir uns auf das zweite Kommen Jesu Christi vorbereiten können, ist, und das fand ich ganz interessant, dass wir das Sühnopfer intensiv studieren sollten und immer besser verstehen. Er hat gesagt, ich bitte Sie eindringlich, jede Woche bis an Ihr Lebensende Zeit darauf zu verwenden, das Sühnopfer Jesu Christi besser zu verstehen. Und ich weiß noch, als ich diese Aussage hörte, hat mich das, ja, überrascht nicht, aber es ist mir sehr nahe gegangen, weil ich irgendwie dachte, also mir ist klar, ich verstehe nicht alles, aber ich musste daran denken, dass ich eigentlich der Meinung war, das Sühnopfer so eigentlich ganz gut zu verstehen, verstanden zu haben. Aber als der Prophet das halt so deutlich sagte, jede Woche bis ans Lebensende, da ist mir bewusst geworden, dass wenn er das so sagt und dass es so eine lebenslange Lerngeschichte ist, dass ich mit Sicherheit nicht alles verstanden habe und mit Sicherheit ganz, ganz viel noch nicht verstanden habe. Weil es halt so ein Leben voller aktivem Lernen bedeutet, dass wir das Sühnopfer ganz erfassen können. Und ich glaube, da muss einfach jeder gucken, wo er steht und wie er damit dann anfängt, sich mit dem Sühnopfer auseinanderzusetzen. Aber es gibt so kleine Dinge, die wir auch schon oft vergessen, uns wöchentlich darauf vorzubereiten, auf das Abendmahl. Dann sitzen wir Sonntag in der Kirche und denken, oh, okay, ja,
was habe ich, noch hab ich jetzt
eigentlich die Woche gemacht? Ja, richtig, ne?
Davon muss ich nochmal umkehren.
Richtig,
ja.
Genau. Und auch das Sühnopfer als etwas, als mehr zu verstehen, als nur Buße zu tun. Als etwas Heilendes und nicht nur als etwas, boah, jetzt sitze ich hier wieder und muss mir wieder ins Gedächtnis rufen, wie schlimm ich bin. Das will der Herr nicht. Immer wieder überlege ich, wie ich bestimmte Themen meinen Kindern nahebringen kann. Und als sie noch kleiner waren, hatte ich die Idee, dass wir samstagabends aufschreiben, wovon sie umkehren wollen. Dass jeder das so für sich aufschreiben kann. Auf da hatte ich so ein kleines Blatt, mit was so laminiert war. Und dann durften sie jeder mit so einem Folienstift draufschreiben. Und dann haben wir das mitgenommen zum Abendmahl und sie haben das immer weggewischt, wenn wir das Abendmahl genommen haben. Mhm. Weil ich ihnen symbolisieren wollte, so dass das weggenommen wird. Und das war eigentlich auch eine ganz schöne Idee, aber irgendwann wurde das dazu, dass es immer sehr negativ belastet war, wenn wir das aufgeschrieben haben. Weil alle immer so, ja, das habe ich falsch gemacht und das habe ich falsch gemacht. Vielleicht haben wir die nächste Woche, die nächsten 5 Wochen wieder dasselbe aufgeschrieben und gemerkt, so, wir kommen überhaupt nicht voran. Und das ist natürlich frustrierend für uns und umso mehr für kleine Kinder. Und mittlerweile machen wir das so, dass wir uns Samstagabend Ziele setzen, was wir in der nächsten Woche besonders in den Fokus nehmen wollen oder was wir ja auch verbessern wollen. Aber es hat irgendwie ein bisschen anderes Gefühl als nur dieses Asche auf mein Haupt die ganze Zeit. Das Sühnopfer soll nichts sein, was uns runterzieht oder gerade so rettet, weil wir so schlimme Menschen sind, sondern, also das tut es natürlich auch, aber es soll auch etwas, wie gesagt, Heilendes sein, etwas, was uns voranbringt. Hm. Uns zu verändern und uns vorzubereiten darauf, dass wir den Herrn treffen. Aber ich glaube, das ist so ein paar zum Beispiel, was wir mitnehmen können. Und es gibt bestimmt noch viel, viel mehr, was jeder für sich so lernen kann über das Sühnopfer. Ja, für mich eröffnete sich da so ein großes Fenster, als der Prophet das sagte, dass ich dachte, boah, das ist ein Punkt, wo ich dachte, da gibt es gar nicht mehr so viel zu lernen, aber da gibt es noch ganz viel und das ist bestimmt spannend. Der Herr erwähnt ja in Lehre und Bündnisse 65 anschließend, nachdem er uns aufruft, uns selbst vorzubereiten, erwähnt er auch, dass wir die Welt vorbereiten sollen, dass wir die wunderbaren Werke des Evangeliums unter den Völkern kundtun sollen, steht hier. Und er erwähnte vorher ja, dass wir das Abendmahl des Lammes vorbereiten sollen. Da habe ich ein bisschen nachgeguckt. Damit gemeint ist, dass dieses Festmahl oder das Hochzeitsmahl des Lammes, da lesen wir von Matthäus 22, 1 bis 14. Also es geht dort um einen König, der zur Hochzeit seines Sohnes einlädt. Und er hat ganz viele besondere Gäste eingeladen, die dafür vorgesehen waren. Aber diese kommen nicht, die wollen nicht kommen. Sie werden mehrmals aufgefordert. Er schickt immer wieder seine Diener raus, um sie einzuladen. Aber sie wollen nicht kommen. Sie finden ihr Tagwerk wichtiger und beachten das kaum. Und irgendwann sind sie so erbost über diese Einladung, dass sie sogar die Diener töten, die sie eigentlich nur zu dieser Hochzeit einladen wollen. Das ist ein Symbol dafür, dass der König, der himmlische Vater, zum Evangelium einlädt, seinem Sohn Jesus Christus zu folgen und dass er Propheten geschickt hat, die in den ersten Evangeliumszeiten von seinem Bundesvolk getötet wurden. Es ist so, dass daraufhin der König sagt, okay, wenn die nicht kommen wollen und auch noch meine Diener töten, Pech gehabt sozusagen, dann lade ich alle zu diesem Hochzeitsmahl ein, die kommen wollen. Er schickt seine Diener auf die Straßen und sagt, ihr könnt jeden einladen, es müssen keine besonderen Leute sein, die sind alle eingeladen und wer kommen will, der kommt. Und das tun sie. Sie gehen hinaus und laden die Menschen ein. So wie wir jetzt in dieser heutigen Evangeliumszeit aufgefordert sind, seit Jesus Christus oder seit seine Apostel hinausgeschickt wurden, nämlich alle einzuladen. Nicht nur das Bundesvolk, nicht nur die Juden, die Israeliten. Und das tun die Diener. Der Hochzeitssaal füllt sich, die Gäste kommen von der Straße herein, freuen sich darüber. Und der König kommt hinein, nachdem die ganzen Gäste da sind, um sich das so anzusehen. Und bemerkt einen Mann, der kein Hochzeitsgewand angelegt hatte, also keine besondere Robe für diesen Anlass. Und er wird hinaus in die äußerste Finsternis geworfen. Der König wird sehr wütend. Und man könnte sich fragen, so, hä, was ist denn da jetzt so schlimm dran? Aber wir müssen uns klar machen, dass hier das Hochzeitsgewand die geschlossenen Bündnisse symbolisiert, die die Menschen eingegangen sind. Also beispielsweise das Garment. Es ist so, als ob jemand ins zelestiale Reich will und sein Garment nicht getragen hat oder in den Tempel will und das nicht tut und so weiter. Ne? Und dieser Gast hat das auch nicht nur so aus Versehen vergessen, sondern er hat das in offener Auflehnung getan. Er wollte an dem Ganzen teilnehmen, kannte auch die Bedingungen, aber war nicht bereit, diese Bedingungen halt einzuhalten. Das ist ein Zeichen für uns, ein Symbol für uns, dass wir diese Bündnisse, die der Herr von uns verlangt, eingehen sollen und nicht einfach sagen können, ja, ich bin jetzt hier, ist jetzt schön, aber ich mache das so, wie ich das möchte.
Ich habe mal einen Podcast gehört, auch von Mitgliedern unserer Kirche, und da ging es auch um dieses Mahl. Und da wurde jemand eingeladen, die sich viel mit der Geschichte beschäftigt hat, der Juden und Symbolik und so weiter. Und sie sagte, dass es nicht nur war, dass diese Person, die dort ohne die Kleidung war, dass sie da nicht einfach nur so war, weil man könnte ja denken, ja, da waren sicherlich viele arm, vielleicht konnten die sich das nicht leisten und so weiter.
Ja.
Aber sie sagte, dass es eigentlich oft so war, gerade bei Königen, wenn die so ein Mahl veranstaltet haben, dass die Gäste das bekommen haben. Dass die eine besondere Kleidung oder einen besonderen Schmuck oder wie auch immer etwas Besonderes bekommen haben, um zu zeigen, also wenn sie hingekommen sind, dass sie dort versorgt wurden damit, mit dieser Robe.
Mhm.
Das ist nicht nur so, weil das diese Person arm war oder so, sondern dass es darauf hindeutete, dass sie entweder das am Anfang abgelehnt hat oder sich auf anderem Weg Zugang verschafft hat oder Zugang verschaffen wollte zu dieser Segen, zu diesem Abendmahl. Also das ist mehr Auflehnung, als man... Wenn man darüber liest, dann denkt man so, das ist doch gar nicht so schlimm, die arme Person. Aber es, wie du schon gesagt hast, es ist ein richtiger offener Akt der Auflehnung gewesen, das abzulehnen, beziehungsweise sich halt zu versuchen, irgendwie einzuschleichen, ohne das anzunehmen, was gegeben wird, nämlich die Bündnisse.
Genau. Und so ist es ja auch mit dem himmlischen Vater, dass er uns all diese Segnungen, die wir durch die Bündnisse bekommen, offen anbietet. Er verheimlicht nichts für uns und er sagt ja ganz am Anfang hier in diesem Gleichnis auch, und so ist es, steht für jeden Menschen offen. Er unterscheidet nicht innerhalb weltlicher Schubladen. Das heißt, wir haben alle Zugang dazu. Aber er zeigt uns halt, was nötig ist, um überhaupt da zu sein. Wir haben da ja schon zuletzt drüber gesprochen, über Gebote, dass sie Wegweiser sind für uns und nicht irgendeine Einschränkung bedeuten. Und in Bezug auf, was ja hier auch in diesem Vers in deren Bündnisse 65 gemeint ist damit, uns selbst, aber auch die Welt vorbereiten auf das zweite Kommen, müssen wir uns daran erinnern, dass es wichtig ist. Also natürlich sollen wir erst einmal predigen, das Evangelium zu den Menschen bringen, aber dass es auch wichtig ist, jeden Bekehrten dabei zu unterstützen, auch Bündnisse zu schließen, nachdem wir sie natürlich selbst geschlossen haben, aber jetzt in Bezug auf die Missionsarbeit. Denn das ist wichtig. Die Taufe ist nicht das Ende. Manchmal sind wir so versessen auf Taufen, und das ist vielleicht etwas, was uns so mitreißt, wenn wir mit den Missionaren arbeiten, weil das ist natürlich deren Schritt, die Menschen zur Taufe zu bringen. Und sie helfen auch anschließend noch ein bisschen, aber auf dem Weg der Bündnisse zu bleiben, ist etwas, wo wir die Menschen unterstützen, die zu uns kommen. Die Missionare wechseln, die können das nicht immer weiter leisten, generell weiter zu begleiten, so viel länger. und die dabei zu unterstützen, dass sie in den Tempel gehen, zum Beispiel, ne? Und dass die Brüder das Priestertum vorher noch bekommen. Das sind Dinge, die wir als Mitglieder miteinander und füreinander uns unterstützen müssen. Denn, wie schon gesagt, die Taufe ist nicht irgendwie das Ende von dem Weg, sondern der Beginn dieses Pfades. Und ich möchte nochmal erinnern an etwas, was Präsident Oakes gesagt hat und das ich zuletzt vorgelesen hatte, als wir über Gebote gesprochen haben. Er sagte, Verordnungen und Bündnisse sind Teil des Gesetzes, das den Weg zum ewigen Leben absteckt. Verordnungen und die heiligen Bündnisse, die wir durch sie mit Gott eingehen, sind erforderliche Schritte und wichtige Schutzgeländer auf diesem Weg. Genau, und das sollten wir für uns mitnehmen und auch weitergeben, wenn wir Neubekehrte bei uns in der Gemeinde haben, in unserer Umgebung. Dass wir Freunde sind, damit diese Menschen den Weg erkennen können, diese Wegweise erkennen und das nicht als eine Last sehen oder etwas, was, ne, schon wieder von ihnen verlangt wird, sondern als eine Hilfe. Das ist auch ganz häufig notwendig, dass diesen Brüdern und Schwestern klar wird, dass das Evangelium Jesu Christi nicht so eine Sonntagsreligion ist oder nur ein Netzwerk von netten Leuten, wo man sich aufgehoben fühlen kann, sondern dass es um etwas geht und dass wir etwas geben müssen, aber auch ganz, ganz viel dafür bekommen. Ich mache das jetzt nicht, weil ihr das selber könnt, aber es lohnt sich wirklich, das Kapitel, den Abschnitt 65, mal ganz zu lesen. Es sind nur 6 Verse, aber es ist wirklich schön, wie gerade am Ende beschrieben wird, dass wir dabei mithelfen können, dass das Reich Gottes auf die Erde kommt und dass unser Herr Jesus Christus hier regieren wird und dass wir Teil davon sein können, das vorzubereiten. Und ich liebe eine Ansprache, die unser Prophet gegeben hat, auch dazu. Und das werde ich vorlesen. Er hat das im Oktober 2022 gesagt, nämlich, wie ich in der Vergangenheit schon gesagt habe, ist die Sammlung Israels das wichtigste Werk, das heute auf der Erde stattfindet. Ein wesentlicher Aspekt dieser Sammlung besteht darin, ein Volk vorzubereiten, das fähig, bereit und würdig dafür ist, den Herrn zu empfangen, wenn er wiederkehrt. Ein Volk, das sich bereits für Jesus Christus und nicht für diese gefallene Welt entschieden hat. Ein Volk, das sich seiner Entscheidungsfreiheit erfreut, nach den höheren, heiligeren Gesetzen Jesu Christi leben zu können. Ich rufe Sie dazu auf, meine lieben Brüder und Schwestern, dieses rechtschaffene Volk zu werden. Schätzen Sie Ihre Bündnisse mehr als alle sonstigen Verpflichtungen und halten Sie sie in Ehren. Wenn Sie Gott in Ihrem Leben siegen lassen, so verheiße ich Ihnen mehr Frieden, Zuversicht, Freude, ja, mehr Ruhe. Wir haben schon am Anfang darüber gesprochen. Ich glaube, wir verlieren uns häufig in unseren Routinen und Listen für jeden Tag. Und deswegen liebe ich dieses Zitat hier von Präsident Nelson. Denn es erinnert uns daran, wofür wir in die Kirche gehen, wofür wir Berufungen annehmen, wofür wir in den Schriften studieren, beten, all diese Dinge, wofür wir uns weiterentwickeln sollen und warum wir über das Evangelium sprechen sollen. Denn Christus wird wiederkommen. Vielleicht werden wir es noch selbst erleben. Vielleicht unsere Kinder oder unsere Enkel. Wir wissen das natürlich nicht genau, aber was wir heute tun, macht so oder so, egal wann er kommt, einen Unterschied. Für uns persönlich, für unsere eigene Errettung. Wir müssen nicht beim zweiten Kommen live dabei sein auf der Erde, um errettet zu werden. Aber es macht trotzdem, was wir jetzt tun, einen Unterschied für uns persönlich, für unsere Nachkommen und für die Kirche des Herrn. Unser Beitrag ist wichtig für den Aufbau des Reiches Gottes auf der Erde. Wir haben den Auftrag, diesen wundervollen Auftrag, die Welt auf das tollste Ereignis der Geschichte der Erde vorzubereiten. Wir brauchen keine Angst haben, wir sollen uns freuen und der Welt helfen, sich darauf vorzubereiten, dass der Herr Jesus Christus wiederkommen wird.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.